selten so gedacht. Systemische und hypnosystemische Konzepte im Dialog.
Band läuft. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge des Podcasts Selten so gedacht. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt, und als erstes möchte ich natürlich meine liebe Kollegin Nadine begrüßen. Grüß dich, Nadine.
Grüß dich, Jürgen.
Ja, wir starten heute voll rein. Wir machen echt nicht lang rum, und ich darf heute, wenn ich das richtig sehe, Nadine, dir als erstes mein Überraschungsthema vorstellen.
Sehr gern, ich bin aufgeregt. Ja.
Ja, und das ist auch angemessen, dass du ein bisschen aufgeregt bist, weil das Überraschungsthema ist heute gleichzeitig eines der 100 Gebote systemischen Denkens.
Mhm. Okay.
Die 100 Gebote systemischer Beratung.
Wir haben ja diese Rubrik schon vor einiger Zeit etabliert. Heute liefern wir da wieder mal was nach. Und ich dachte, Nadine, ich lese dir mal dieses Gebot vor. Und dann hast du ein bisschen Zeit, so drüber nachzudenken. Und ich sag dir schon mal den Kontext, den ich gerne mit dir dann erörtern würde.
Okay.
Nämlich, wir sind ja hier dabei, viel über Coaching zu reden, aber auch immer wieder mal über das Thema Führung und auch über das Thema Organisationen. Du bist ja auch viel in diesem Bereich unterwegs. Und ich würde heute gerne, wir können durchaus das Thema Coaching berühren, aber ich würde auch gerne die Kontexte Führung und Organisationsentwicklung einblenden in Bezug auf dieses Gebot.
Okay.
Okay, also dass du schon mal so ein bisschen gebrieft bist, dass es dich nicht völlig kalt erwischt.
Dass ich meinen Fokus auch auf das setze, was du dir vorgestellt hast.
Ganz genau.
Okay.
Okay, Nadine, also kurzer, ist im Grunde genommen auch ein kleiner Werbeblock, aber das mache ich sehr gerne für dieses wunderbare Buch. Das empfehlen wir auch immer im Rahmen unserer Coaching-Weiterbildung unseren Teilnehmerinnen. Fritz B. Simon, Einführung in die Systemtheorie und den Konstruktivismus. Ein wunderbares Buch, und am Schluss kommen eben 10 Gebote des systemischen Denkens. Wir haben ja 100, ne? Aber der Fritz B. Simon, der hat halt nur 10.
Vielleicht hat er sich ein bisschen stärker fokussiert.
Ja, und das kann schon sein. Noch mehr. Ne? Ist ja auch ein brillanter Denker. Und das 10. Gebot lese ich dir jetzt vor, Nadine. Also das ist wirklich aus diesem Buch.
Ach so, ich dachte jetzt schon, du liest mir alle 10 vor.
Nein,
nur das 10.
Okay. Das 10. Okay. Und jetzt fällt mir auf, der hat damit schafft er so auch so kleine biblische Anklänge. Ne? 10 Gebote, ne? Machen wir ja nicht. Wir sind ja da anders unterwegs.
Sind ganz offen.
So, Karl Auer Verlag übrigens, ne? Und ich glaube, der hat da nichts dagegen. Wenn ich da draus vorlese, dann ist ja jetzt auch schon ein bisschen Werbung für sein Buch gemacht. 10. Gebot. Betrachte Paradoxien und Ambivalenzen als normal und erwartbar. So, jetzt kommt die Erläuterung. Das Ideal der zweiwertigen Logik, wonach Aussagen entweder wahr oder falsch zu sein haben bzw. sind und etwas Drittes nicht möglich ist, ist ein typisches Landkartenphänomen. Das heißt, ein Merkmal des Zeichensystems, ein Artefakt, das durch den Beobachter produziert wird. Die tatsächlich existierende Welt ist immer voller Widersprüche, Antagonismen, Unklarheiten, Vieldeutigkeiten und Oszillationen. Daher ist Ambivalenz eigentlich die für jeden Beobachter angemessene Normalverfassung. Das macht es für den Beobachter, ich ergänze die Beobachterin, nötig, immer wieder neu zu entscheiden, obwohl es keine sicheren Kriterien für die Richtigkeit, in Anführungszeichen, der Entscheidung gibt. Das gilt für Entscheidungen über Beschreibungen von Phänomenen ebenso wie für Entscheidungen über ihre Erklärung und Bewertung und schließlich auch und vor allem für die daraus abzuleitenden Handlungskonsequenzen. 10. Gebot, betrachte Paradoxien und Ambivalenzen als normal und erwartbar.
Okay.
Nadine, wir haben hier ja schon etliche Male über Ambivalenz gesprochen. Von dir kam relativ früh auch der Begriff Anwalt, dass wir Anwälte, Anwältinnen der Ambivalenz sind. Mhm. Und im Coaching, glaube ich, haben wir das schon gut durchdekliniert, ne? Wieso und verschiedene innere Anteile und so weiter. Was mich jetzt wirklich interessieren würde, wie erlebst du dieses Phänomen im Kontakt mit Führungskräften, aber auch und vielleicht vor allem, wenn du in Organisationen unterwegs bist? Und wie läuft das Phänomen sozusagen, Paradoxien sind erwartbar, Ambivalenzen sind erwartbar, in deiner Beratungsarbeit so innerlich mit?
Ja, es ist sehr spannend, super spannend, weil ich gerade auch an einem Projekt arbeite, wo wir genau diese Widersprüchlichkeit, könnte man ja auch nehmen, ne? Die taucht ja auch als Widersprüchlichkeit in der Organisation oder im Erleben der Menschen, der beteiligten Menschen auf. Und da haben wir gerade ein Projekt, da geht es um Performance Management. Genau, also Performance Management, das heißt, Organisationen messen oder überprüfen lassen, über die Führungskräfte beobachten, wie stark ein Mitarbeitender seine Aufgabe erfüllt, ob er Potenziale hat, noch mehr leisten zu können, ob er Talente hat, vielleicht auch in eine ganz andere Funktion zu kommen. Das Ganze ist meist sehr prozessual aufgesetzt im Hinblick darauf, dass die Führungskraft mindestens ein, besser zwei Gespräche im Jahr führen sollte, um eben auch ein Feedback zu geben. Und gerade in diesem Zusammenhang haben wir gerade mit einer Gruppe zum Beispiel in einem großen Konzern gearbeitet, im Zusammenhang mit, wann erbringt jemand Leistung und wann erbringt jemand nicht Leistung, was ist richtig, was ist falsch an dieser Stelle, ne? Also woran werden die Kriterien festgehalten und sind auch nachvollziehbar für jeden Mitarbeitenden, um danach zu sagen, ja, du hast performt, du bist bei deinen 100%, also auch da sind wir ja schon in einer Beschreibung, ne, in einer Beschreibungswelt eines Phänomens. Jemand verhält sich in seiner Arbeit oder leistet in seiner Arbeit. Wann erreicht er die 100%? Wann ist er vielleicht sogar drüber? Wann ist er aber auch drunter? Und welche Maßnahmen erfolgen daraus? Also der Kunde hat natürlich immer das Ziel, diesen Prozess so objektiv wie möglich zu machen. Jetzt sage ich schon zu dir gleich, finde den Fehler.
Objektiv.
Genau. Objektiv immer dann, wenn Menschen andere Menschen beobachten und dann zu irgendeiner Beschreibung oder auch Bewertung kommen oder diesem Verhalten irgendeine Bedeutung geben, ist das Ganze niemals objektiv. Da kann ich natürlich 100 Kriterien beschreiben und kann sagen, naja, in diesem Kriterium habe ich das so und so wahrgenommen, aber trotzdem sage ich denen auch, wir werden, wenn ein Mensch einen anderen beobachtet und dann auch bewertet, kann es nie objektiv sein. Wir haben vielleicht im Austausch mit anderen über verschiedene Feedbackschleifen sowas wie einen Annäherungswert an eine gemeinsame Konstruktion von Wahrheit oder, ne, Leistung jetzt in diesem Fall, aber von Objektivität muss man uns da leider verabschieden. Und da, finde ich, sieht man genauso dieses Phänomen sehr klar von, die Organisation hat ein Bedürfnis nach einer Wahrheit, also nach der richtigen Leistung zum Beispiel. Aber Menschen haben natürlich auch persönliche Hintergründe. Die sind vielleicht auch mal krank oder die haben ja andere Einflussgrößen, die gerade auch sich auswirken, auch übrigens strukturelle aus der Organisation, ne, die was mit der eigenen Motivation machen, die eigene Leistungsfähigkeit oder die eigene Leistung in irgendeiner Art und Weise beeinflussen. Also es ist nicht nur der Mensch selber, der die beeinflussen kann aus meiner Sicht, sondern es sind multiple Faktoren, die darauf einwirken. Und das wird in solchen Prozessen leider sehr gerne in einem sehr, ja, vereinfachten Beschreibungsmodell festgehalten. Und dann kommen wir genau in diese Idee von, es gibt richtig oder falsch. Es gibt Leister und es gibt Nicht-Leister zum Beispiel. Ja. Ist das ein Beispiel für dich, wo du was mit anfangen kannst?
Ja, also zumindest dafür, dass, wie du es gerade nochmal gesagt hast, dass da diese Idee reinkommt, dass schon der Beobachter, die Beobachterin durch die Art und Weise, wie er oder sie beobachtet, dem Ganzen Bedeutung gibt, ja, und damit letzten Endes Bewertungen ins Spiel kommen, die alles andere als objektiv sind. Was ich noch mich gerade frage, ist, inwiefern sozusagen das eine Paradoxie verursacht oder eine Ambivalenz in der Organisation zum Ausdruck bringt oder zum Vorschein bringt. Da bin ich innerlich gerade noch am Suchen.
Da kann ich dir gleich noch was dazu liefern. Wenn wir jetzt gerade, ne, in diesem Projekt, was ich jetzt so vor dem inneren Auge habe, da sind wir im Kontext von IT, von IT-Welt. Und da ist jetzt tatsächlich eine rasante Entwicklung natürlich durch die ganze KI-Technologie, dass wir davon ausgehen, dass aktuell, aber auch zeitnah in den nächsten 2 bis 3 Jahren wirklich eine doch immense Zahl an Funktionen und Rollen wegfallen durch die KI-Einführung. Und das heißt, die Botschaft, und jetzt kommt die Paradoxie, die Botschaft ist nicht mehr, wenn du 100% leistest, bist du hier safe, weil du bist ja ein Gutleister sozusagen, du bist jemand mit Key-Kompetenzen, den wir hier brauchen, sondern es gibt eine Gleichzeitigkeit von Abbau von Mitarbeitern, also nur die Kompetenz oder die Performance ist nicht mehr ausreichend dafür, dass man wirklich einen sicheren Arbeitsplatz hat. Das war in der Vergangenheit so. Da kann man sagen, es gab eine Auswahl an Mitarbeitenden, die hier auch wirklich das Unternehmen voranbringen. Das auch kleinere Firmen machen das so, ja, dass sie sagen, okay, wir brauchen natürlich Menschen, die hier was auf die Beine stellen. Danach gibt es auch eine Auswahl in der Regel. Und jetzt ist es aber so, selbst wenn ich sehr gut leiste, bin ich möglicherweise betroffen von Arbeitsplatzunsicherheit. Das gibt eine totale Widersprüchlichkeit zu den bisherigen Regeln in Organisationen. Die bisherige Regel hat geheißen, du bist safe, wenn du gut unterwegs bist. Und wenn du eben ein Nichtleister oder ein Schlechtleister bist, dann könnte es irgendwann schwierig werden. Und jetzt ist aber die Ansage, wir brauchen eure Performance und eure High Performance. Und gleichzeitig werden wir aber Menschen auch in den nächsten Jahren abbauen, weil die KI eure Jobs übernimmt.
Mhm. Was würdest du sagen, wenn du jetzt als Beraterin mit so einem, sagen wir mal, Auftrag angefragt wärst, ne? So ein Performance-System zum Beispiel zu unterstützen. Und du bist dir dessen bewusst, dass es auf jeden Fall sozusagen aufgrund dieses Interesses, so ein System einzuführen, an anderer Stelle Spannung entstehen kann oder eine Paradoxie sozusagen erzeugt werden kann. Wie gehst du damit um, ganz persönlich? Im Coaching haben wir ja darüber gesprochen, ne? Anwalt sozusagen, Anwältin der Ambivalenz zu sein. Ist es im Organisationskontext für dich eine ähnliche Idee?
Ja, absolut. Also im Prinzip genau, indem ich das auch so benenne, ne? Indem ich zum Beispiel sage, welche Auswirkungen jetzt zur Personalabteilung, ne, welche Auswirkungen hat es aus Ihrer Sicht auf wen in der Organisation oder auf andere Funktionsabteilungen, wenn wir das genau so vorantreiben? Wer hat den besten Effekt davon? Wer hat vielleicht die negativste Auswirkung davon? Und ich dann tatsächlich ist es auch immer wieder zu benennen, wenn wir mal nicht davon ausgehen, dass es richtig oder falsch gibt, sondern dass es eine Gleichzeitigkeit und eine wertige Gleichzeitigkeit von beiden Perspektiven gibt. Wie können wir die miteinander in Kooperation bringen? Ne? Also wie können wir diese Gleichzeitigkeit sozusagen gestalten? Ja, das benenne ich tatsächlich auch in Organisationen so, ähnlich wie ich das auch mache, wenn wir im Coaching sind.
Okay. Und wenn du jetzt an dieses Performance-System, wenn wir das Beispiel nochmal hernehmen, ist ja ein ganz schönes. Wie würde diese Gleichzeitigkeit zum Beispiel, wie könnte die da aussehen oder worin würde die sich zeigen?
Also wie gesagt, da sind wir jetzt im Moment sehr sowohl auf der strukturellen Ebene am Kämpfen, also am Prozess, wie auch auf der Werteebene, weil die im Moment die größten Effekte auf die Mitarbeitenden und auch auf die Führungskräfte haben, dass sie in eine starke Ambivalenz kommen, was ihre Werte, des bisherigen vereinbarten gemeinsamen Wertesysteme angeht und jetzt da es eine neue Definition davon gibt. Wie können die in Kooperation kommen, indem wir zum Beispiel jetzt bei dieser Neudefinition von Performance Management die produktiven Bereiche mit der Personalabteilung, mit den Führungskräften und so weiter in Kontakt gebracht haben, um miteinander eben diese neue Art von Performance Management zu denken. Also wir haben diese verschiedenen Perspektiven in einen Raum genommen und haben gesagt, okay, wir müssen miteinander verhandeln, ja, wir brauchen alle Perspektiven im Raum. Damit ihr ja seht, welche eure Wahrnehmung der Realität, welche Auswirkungen die auf die anderen Bereiche hat und wie die Realität wahrnehmen und welchen Einfluss das wieder auch auf eure Sichtweise hat, ne? Und das war tatsächlich ein interessanter Prozess, in dem wir sogar mit einer Aufstellung gearbeitet haben, nur so ganz am Rand. Mhm. Ja. Um tatsächlich auch noch diese unbewussten oder unwillkürlichen Impulse mit aufzunehmen, ja.
Gefällt mir total gut, weil ich habe gerade so eine Resonanz, ne? Das ist im Grunde auch wieder, wenn ich ans Coaching denke, wie gehen wir mit Ambivalenz um, wir geben ihr Raum, wir lassen die unterschiedlichen inneren Anteile zu Wort kommen, ja, der Gesamtperson. Die eine Seite darf sich äußern, die andere Seite darf sich äußern und erstmal dürfen alle Blickwinkel da sein, in der Hoffnung, dass wenn die da sein dürfen, dass ein umfangreicheres Bild entsteht, ne, was eine bestimmte Entscheidung nach sich zieht und welchen Preis sie vielleicht hat. Und was du beschreibst, kommt mir so vor, wie das Ganze einfach ins Größere hineingedacht, ne, in ein größeres System. Ah, ich brauche sozusagen die unterschiedlichen Personen oder die unterschiedlichen Akteure in der Organisation, Verantwortlichen auch wieder zusammen, damit die in Bezug auf ein bestimmtes System, auf eine bestimmte strukturelle Änderung ihre Perspektive dazustellen können. Weil sonst läuft man ja Gefahr, dass Entscheidungen getroffen werden, die nur eine Seite des Systems sozusagen im Blick gehabt hatte.
Und das passiert häufig. Also, ne, gerade in großen Organisationen, ne, hat natürlich jede Organisation auch ihre Aufgabe. Und die tun das auch nach bestem Wissen und Gewissen und mit allerbester Absicht, aber eben aus ihrer Perspektive, aus ihrem Blick auf die Welt. Ne, und dann werden durchaus Auftragsklärungen mit dem Business geführt und so weiter, aber tatsächlich die noch stärkere Einbindung in die Konzepte oder in die Entscheidungen bleibt häufig aus. Ne? Also da gibt es schon ein Bewusstsein dafür, dass es ganz ohne die auch nicht geht, aber es wird nicht immer ganz konsistent durchgezogen.
Genau. Also könnte man ja sagen, kommt mir gerade so, ne, dass unsere Aufgabe als Berater, wenn wir solche Organisationen begleiten, eigentlich eine Meta-Aufgabe immer im Grunde genommen die ist, dass wir versuchen, möglichst viele und wichtige Perspektiven aus der Organisation zu einem bestimmten Projekt an einen Tisch zu bringen, zu hören und dann zu berücksichtigen, was diese Perspektiven für das Projekt bedeuten. Mhm. Könnte man das so formulieren?
Ja, beziehungsweise könnte man dann auch wieder so mit diesem Konstrukt in der Beratungsarbeit arbeiten, mit der Idee des trotzdem gemeinsamen übergeordneten Ziels. Also alle Funktionsabteilungen haben natürlich das Ziel oder haben den Auftrag, das Unternehmen noch besser zu machen oder wirtschaftlich zu sein. Also irgendein gemeinsames Ziel gibt es ja immer. Ja. Mhm. Und dass man sagt, ja, das ist euer Ziel und es braucht auch, ne, also wenn man die eine oder die andere Abteilung wegnimmt, würde die Organisation auch nicht mehr funktionieren. Ja. Also es hat eine Notwendigkeit. Und gleichzeitig braucht es aber auch diesen gemeinsamen Nenner, sonst haben die kein Motiv, um miteinander auch im Austausch zu bleiben. Innerhalb einer Person, ne, da sind wir halt, ne, da haben wir schon den gemeinsamen Nenner, wir sind halt diese eine Person. Aber in einer Organisation ist das ja nicht zwangsläufig so. Deswegen haben wir häufig das Phänomen, das kennst du sicher auch aus der Organisationsberatung, dass die Führungskräfte uns rufen und sagen, wir haben hier so ein Silo-Denken, Das müssen wir auf jeden Fall auflösen. Das ist ja ganz häufig der Auftrag. Aber das kommt ja genau daher, dass sie lieber in ihrer Bubble bleiben, weil sie da Gleichgesinnte mit gleichen Perspektiven haben. Und das mit den anderen ist manchmal halt unbequem, weil die halt ganz anders auf die Situation gucken.
Genau. Und systemtheoretisch könnte man jetzt noch dazu stellen, dass dieser unterschiedliche Blick auch letzten Endes der hat seine Wurzel in der Arbeitsteilung, ne? Weil die unterschiedlichen Abteilungen systemtheoretisch gesehen jetzt mit anderen Umwelten kooperieren. Ne? Der Vertrieb kooperiert mit ganz anderen Umwelten als die Produktion. Die hat es mit Lieferanten zu tun, der Vertrieb hat es mit Kunden zu tun. Und aufgrund des unterschiedlichen Kontakts mit den relevanten Umwelten der Organisation kommt es natürlicherweise zu dem Silo-Denken, zu Abteilungs- sozusagen spezifischem Denken. Und unsere Aufgabe scheint wirklich zu sein, immer wieder, und wir kriegen das ja manchmal, wie du sagst, als direkten Auftrag, Brücken zu bauen, ne? Kommunikationsräume zu öffnen, wo diese unterschiedlichen Abteilungen Verständnis füreinander entwickeln können. Gell?
Genau.
Ja.
Meine Erfahrung ist aber tatsächlich auch, dass gerade sich Wertesysteme verändern und dass wir eine Gleichzeitigkeit haben noch von alten Wertesystemen und neuen Wertesystemen in einer Organisation und dass auch das maximale Ambivalenzen bei den Beteiligten auslöst. Ja, also weil sie natürlich, also kognitiv haben sie verstanden, ne? Wir haben jetzt andere Orientierungspunkte oder wir müssen schneller werden, wir müssen digitaler werden, wir müssen mit der Zeit mitgehen und gleichzeitig haben wir ein maximales Bedürfnis nach Sicherheiten und auch wie diese Werte in Organisationen durch auch Entscheidungen und Strategien gelebt werden und wir haben hier eine Gleichzeitigkeit, also wir haben noch was Altes und wir haben aber auch schon das Neue, das erlebe ich schon auch momentan als große Herausforderung für die Beteiligten, ne? Weil es dann doch wieder innerhalb der Person sich auswirkt, ne? Weil es eine maximale Widersprüchlichkeit auch die Personen sind, also die Menschen in Organisationen sind oft lost, ja, weil sie einfach sagen, aber bitteschön, jetzt bin ich hier totaler High-Performer, hatte gerade mein Feedback-Gespräch und im nächsten Gespräch kriege ich gesagt, dass ich eigentlich mich nach was Neuem umgucken soll. Ne? Und diese unterschiedlichen Werte, die dann da gelebt werden in einer Organisation, die machen sehr viel gerade mit den Menschen, weil sie ganz alte Regeln einer Organisation aufbrechen.
Ja, ja, vielleicht zum Abschluss nochmal, was mir gerade so deutlich wird, wenn wir das zugrunde legen, ne, für Führung, diese ganzen Ambivalenzen, Paradoxien, die wir auch durch unsere Interventionen letzten Endes auch erzeugen. Ne. Man könnte sagen, jede Intervention in ein System hinein hat ja einen Preis. Also ne, man versucht ja, was sich einzukaufen damit oder was zu, man erhofft sich was, einen Vorteil und gleichzeitig kauft man sich wieder andere Dinge ein. Ja, das hat Auswirkungen so. Was mir gerade so deutlich wird, ist, nehmen wir mal dein Performance-System, dass man A nicht wissen kann, wie sich das auswirkt. Man kann Hypothesen darüber anstellen, man weiß es aber nicht. Das heißt, ich brauche auf dieser Denkweise betrachtet, ne, dass dieses richtig oder falsch Denken, dass das nicht mehr funktioniert, ja, sondern dass es eben sowohl als auch sein kann und manchmal sogar weder noch, ne, wie es im Tetralemma so schön formuliert wird, dann habe ich wieder so ein Meta-Gebot letzten Endes im Kopf, dann brauche ich aber doch immer wieder Rückmeldeschleifen. Ich muss eigentlich beständige Rückmeldeschleifen einbauen, um zu sagen, okay, wir haben jetzt das Performance-System, wir erhoffen uns das und das davon, wir wissen nicht, was wir uns dafür einkaufen, aber wir müssen es möglichst bald überprüfen, weil möglicherweise zeitigt dieses Projekt gar nicht das, was wir haben wollten.
Ganz genau.
So.
Also das glaube ich auch, dass die zeitliche Dimension auch von Feedback, von Transparenz, von wo stehen wir gerade miteinander, dass die auch viel enger sei. Also diese kryptische Idee von, wenn ich einmal im Jahr ein Feedback gebe, dann weiß auch der Mitarbeiter Bescheid. Das muss ich wirklich belächeln heutzutage. Ja, also das muss ich wirklich belächeln. Und deswegen ist unser Ansatz mittlerweile auch zu sagen, Leute, Feedback ist keine Einbahnstraße. Feedback ist ein wunderbares Instrument, um wirklich in Resonanz zu gehen, auch mit Mitarbeitenden, um aus der Organisation, auch als Führungskraft, Informationen zu generieren, die ich wieder für meine Entscheidungen und für meine Strategien auch nutzen kann. Und vor allem ist Feedback auch er die Basis für eine gemeinsame Gestaltung von Organisationen. Und die ist nicht einseitig. Ja, die ist nicht einseitig. Und deswegen sagen wir mittlerweile Feedback als Dialog. Ja, also mit dieser Überschrift gehen wir rein, weil wir sagen, das ist keine Einbahnstraße und vor allem findet es nicht nur einmal im Jahr statt.
Überraschung.
Gut, dann werfe ich dir einfach nochmal so meine kleine Frage rüber. Und ich, immer wenn ich sehe, dass wir beide wieder einen Podcast-Termin haben in meinem Kalender, dann denke ich, ja, welche Frage könnte ich denn dem Jürgen diesmal stellen? Und diesmal würde ich gerne in eine andere Richtung denken, nämlich wir gucken immer sehr in Richtung, was sind alles unsere Instrumente, unsere Ressourcen, wie gehen wir vor, wo haben wir Ideen, was gibt uns das hypnosystemische oder systemische Arbeiten vor. Und ich finde es aber auch wertvoll und auch würdigend für unsere Arbeit, dass wir uns mal ganz kurz damit beschäftigen, wann kommen wir an unsere Grenzen. Wann haben wir vielleicht selber schon mal eine Situation erlebt, wo wir gesagt haben, da geht es jetzt gerade nicht weiter oder da bin ich auch vielleicht nicht die Richtige oder der Richtige dafür. Weil ich würde auch diesem Teil eine Würdigung geben, sonst klingt das immer so, als hätten wir für alles immer eine Lösung. Und ich glaube, das ist ja nicht immer so. Ne? Das könnte vielleicht auch unseren Hörerinnen und Hörern so ein bisschen so eine Entlastung geben, dass wir auch mal diesen anderen Teil angucken. Deswegen frage ich dich einfach mal ganz konkret, Mensch Jürgen, wann bist du denn mal an deine Grenzen gestoßen?
Ja, mir fällt spontan eine Situation von letzter Woche tatsächlich ein. Mir würden noch weitere Situationen einfallen, so im Sinne von, wann ich zum Beispiel auch das Gefühl hatte, gescheitert zu sein. Also wo ich nicht nur an meine Grenzen gekommen bin, sondern dann auch einen Auftrag auch im Nachhinein gesehen, nicht wirklich gut abgewickelt habe. Das ist aber nochmal ein bisschen anders gelagert von Thema Grenzen. Mir ist spontan jetzt eine Situation von letzter Woche eingefallen. Ich mache Supervision, relativ viel auch im sozialen Bereich. Und da saßen also, ja, da sind, ich habe da mehrere Gruppen und das heißt, ich bin da wirklich zum Teil wöchentlich, alle 2, 3, 4 Wochen sitze ich mit Sozialarbeiterinnen zusammen und kriege dadurch auch relativ viel Einblicke in die Entwicklung in der sozialen Arbeit im Moment. Sagen wir mal hier regional, aber ich glaube, das kann man so antizipieren auch. Und ich muss dazu noch eine kleine Vorgeschichte erzählen, die mich sehr berührt hat. Ich saß vor vielleicht 4 oder 6 Wochen mit einem Geschäftsführer einer relativ großen sozialen Einrichtung zusammen. Und es ging um meine Unterstützung im Bereich Führung und Organisationsentwicklung. Und wir haben einfach erstmal versucht, so rauszufinden, was ist in seiner Organisation so los. Und er hat ein Zitat gebracht von einer Politikerin, die gemeint hat, dass der soziale Bereich nicht auf eine Katastrophe zusteuert, sondern dass der soziale Bereich mitten in der Katastrophe ist. Und er hat mir dann einfach auch ein bisschen was darüber erzählt, wie es seiner Organisation geht und welche Auswirkungen bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen, finanzielle Entwicklungen auch zum Teil auf seine Organisation so da sind. Und es war das erste Mal, dass mir die Dramatik dessen, was da gerade auch gesellschaftlich passiert, total unter die Haut gegangen ist. Ich habe das natürlich schon immer wieder mal gehört, aber es war irgendwie so ein direkter, schöner Kontakt und durch diese Aussage so unterfüttert. Und da war das erste Mal das Gefühl so da, wir sind hier, das ist eine Zeitenwende. Wir sind hier nimmer irgendwie, das ist nimmer nur noch so ein bisschen, oh komm, wir gucken schon, dass wir das irgendwie noch rocken, sondern jetzt geht's irgendwie ans Eingemachte. So ein Gefühl war das. Kleine Vorgeschichte. Ich saß also jetzt, anderer Kontext, mit Sozialarbeiterinnen so zusammen, in der Supervision, und da ist deutlich geworden, an welche Belastungsgrenzen es sind zum großen Teil Frauen und zum großen Teil auch junge Frauen, die manchmal erst ihr Studium gerade abgeschlossen haben oder vielleicht 1, 2 Stellen vorher durchlaufen haben. Sehr engagierte junge Frauen, ich schätze das total, was die machen. Und gleichzeitig der Eindruck, die kommen mit immer prekäreren Situationen in Kontakt.
Mhm.
In der Familienhilfe, in der Jugendhilfe, die Störungen, sage ich mal, die Diagnosen werden immer schwerwiegender bei Kindern, die Verhältnisse in den Familien, auch seit Corona, immer schwieriger und heikler. Und die haben viel zu wenig Kapazitäten, um das alles bespielen zu können. Die können zum Teil Kinder nicht mehr aus Familien rausnehmen, wissen nicht, wohin mit denen, weil einfach so wenig Plätze da sind. Und Fachkräfte, die wiederum dann Heimplätze oder Wohngruppenplätze zur Verfügung stellen. Warum ich das erzähle, ist, weil, naja, ich war da in der Supervision gesessen und ich habe einfach ein total großes Bedauern auch gespürt in mir und ein großes Mitgefühl. Dann ging es in mir so los, ne? Restriktionsmodell irgendwie, okay, die Kappas, die werden langsam erst aufgebaut, man findet aber auch keine so ohne weiteres, auf der Fachkräftemarkt ist total leer gefegt und so weiter und so weiter. Du kennst die Themen sicherlich aus deinen Kontexten auch. Aber der Druck, der da so entsteht, der wird so groß, dass ich plötzlich so das Gefühl hatte, was will ich denn mit der Supervision da noch leisten überhaupt?
Mhm.
Klar, ich kann den Raum öffnen, ich kann den mithalten, ich kann ins Mitgefühl gehen, ich kann dafür sorgen, dass es einen Behälter gibt, in dem die Menschen sich sicher fühlen, dass sie das überhaupt aussprechen können. Ich kann mitschwingen, aber ich bin an eine Grenze gekommen, auch innerlich, wo ich so gedacht habe, weißt du, klar, man kann dann immer noch im Restriktionsmodell denken, okay, das sind Situationen, die Leute können nichts dafür, die haben es mit Restriktionen zu tun, die müssen wahrscheinlich in Zukunft zugucken, wie manchen Kindern keine Hilfe mehr zuteil werden kann, obwohl sie sie dringend bräuchten. Die Kinder müssen in den Familien bleiben, die müssen das aushalten lernen. Und dann könnte ich sagen, ja, Champions zweiter Wahl, ne? Da müssen wir doch wieder auf das Thema Selbstfürsorge gucken und Resilienz. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, Nadine, mir kam das in dem Moment billig vor. Also so, vielleicht ist es dann im zweiten oder dritten Schritt doch wieder das Richtige. Ne? Ich plädiere dann schon auch immer dafür, dass sie auch auf ihre eigenen Grenzen gucken und sich selber um sich selber kümmern, weil die sind zum Teil auch aufgebracht und aufgewühlt und überfordert und es fließen Tränen, was ich alles total nachvollziehen kann. Aber ich habe in dem Moment gedacht, ich begleite hier auch einen sehr, sehr schmerzhaften Prozess und habe mich ein Stück hilflos gefühlt, Hände gebunden, nur in Anführungszeichen als Begleiter, ne, wo ich zur Verfügung stehen kann. Und vielleicht ist es viel, aber es hat sich in dem Moment angefühlt, als wäre ich auch innerlich an eine Grenze gestoßen. So eine erste Resonanz zu deiner Frage.
Ja, das kenne ich auch. Also gerade dann, wenn wir in so eine eigene Hilflosigkeit kommen, fast ein bisschen, oder ein Teil von uns, ne, der dann auch sagt, was können wir denn jetzt, also wie können wir denn jetzt hier überhaupt noch hilfreich sein? An welcher Stelle bringen wir denn jetzt tatsächlich noch eine Veränderung? Ne? So höre ich dich gerade. Wie bist du damit umgegangen in der Situation?
Erstmal glaube ich, dass ich dadurch, dass ich zuhören kann und innerlich nicht sofort auf so eine Lösungssuche aufspringen, glaube ich, erstmal den Raum dafür anbieten kann und auch gemeinsam mit den Supervisantinnen dann auch halten kann, dass diese Not und dieses Leid, was auch dann drinsteckt, überhaupt erstmal in Erscheinung treten kann. Weil diese Menschen versuchen natürlich, und ich kann das total nachvollziehen, die versuchen eigentlich in einer unmöglichen Situation, für die sie nichts können, ihr Bestes zu geben. Und haben natürlich zum Teil dann auch noch mit Selbstzuschreibungen zu tun. Mensch, müsste ich vielleicht nur noch besser organisiert sein oder müsste ich irgendwie besser aufgestellt sein, damit es doch irgendwie möglich ist. Aber es ist halt genau das Problem. Das Unmögliche lässt sich durch noch so viel Optimierung nicht lösen. Also glaube ich, dass ein wichtiger Beitrag von mir schon darin besteht, den Raum dafür anzubieten, dass auch die Not, die wirklich tief drin empfunden wird, aber im ersten Moment noch durch Professionalität sozusagen ein bisschen zugedeckt ist, dass die einfach mal da sein darf. Und dann fließen Tränen auch. Ne? Wenn man dann mal eine Frage noch nachstellt oder zwei hinterher schiebt und so ein bisschen dran bleibt, dann wird klar, das erzeugt einfach auch wahnsinnig viel emotionales Leid. Ja? Mhm. Und das darf dann mal da sein und man kriegt mit, man ist nicht alleine damit. Und das ist vielleicht schon viel wert. Also das ist ein Umgang von mir damit. Und ein anderer ist tatsächlich dann auch dafür zu plädieren, naja, wenn die Situationen wirklich so schwerwiegend sind, und die werden eher noch schwerwiegender, ist meine Vermutung, in den nächsten Jahren, dann sind doch die Menschen, die immer noch da sind und versuchen, in diesem System hilfreich zu sein, doch ganz besonders aufgefordert, meiner Ansicht nach, so für sich zu sorgen, dass sie auch angesichts dessen, dass sie manches Leid nicht mehr lindern werden können, so gut für sich zu sorgen, dass sie zumindest ihre Hilfsangebote aufrechterhalten können.
Hm.
Und dann bin ich wieder bei dem Thema Selbstfürsorge, auch wenn das an bestimmten Stellen, ich habe es dir vorhin gesagt, mir manchmal so ein bisschen billig vorkommt, wirklich. Also, aber nur, weil ich so selbst so erschlagen bin auch, ne, von den Entwicklungen. Aber dann doch wieder, ja, was hilft's denn? Ne? Ich am Ende, Mensch, wenn ist doch gut, wenn wenigstens noch Leute da sind, die zwar nicht alles abfedern können, aber zumindest einigermaßen gesund dabei bleiben, wenn sie sich schon in einem schweren Feld engagieren wollen.
Nun, da fallen mir gerade ganz viele Punkte dazu ein, vielleicht drei, die ich mal benennen will. Ich finde das, was du sagst, auch total wichtig, dass man erstmal im Hier und Jetzt bleibt und nicht sofort schon überhaupt die Idee dafür generiert, dass es für diese ganze komplexe Problematik tatsächlich eine Lösung gibt. Das würde ja eher das Problemmuster der Klienten an dieser Stelle unterstützen. Und das tust du ja nicht, indem du vielleicht auch gerade erstmal in diesem Moment bleibst, in dem auch das Leid sichtbar sein darf und das auch ernst genommen wird. Also das wird nicht weggemacht, es wird nicht gedreht und gewendet, sondern es darf in dem Moment einfach da sein. Das finde ich total wertvoll, erlebe ich ganz genauso. Das Zweite, was ich gerade dachte, ist, wir sind ja eigentlich gerade mitten in dieser hypnosystemischen Definition von Problemerleben. Wenn die Klienten immer noch ihre willentlich Idee von einer guten Lösung, wie müsste es denn sein, damit das alles hier auch wunderbar läuft, wir müssten mehr Personal sein, die Strukturen, die Gelder müssten anders sein und dann könnten wir Familien richtig gut helfen. Ne? Wenn sie dieser Idee von wie soll Vorstellung, ne, gewünschtes Ziel, wenn sie der so nachrennen und die Realität, die es aber gerade gibt, die ist eine komplett andere, dann erzeugen sie durch diesen Wunsch oder dieses Sehnsuchtsziel ihr eigenes Problem erleben. Ne, da sind wir ganz klassisch in dieser hypnosystemischen Idee, ne, von Problemerzeugung auch, muss man ganz klar sagen. Ne? Und auch da würde wieder dieser Blick auf, was ist denn gerade und womit arbeiten wir gerade und wie fühlt sich das gerade an, tatsächlich hilfreich sein. Und dann ist noch so der dritte Gedanke, den ich noch dazu stellen will, dieses Konzept der radikalen Akzeptanz der Dinge, die wir mit unserem Tun auf gar keinen Fall verändern können, die an der Stelle aber wiederum heilend wirkt, ne, weil ich nicht mehr, also weil ich aufhöre, irgendeiner Utopie hinterher zu rennen, nämlich genau dieser Diskrepanz, die ich vorhin eben gerade aufgezeigt habe, sondern wirklich zu sagen, okay, die neue Wirklichkeit ist oder aktuell die Wirklichkeit ist die, die ich gerade erlebe. Und dann auch zu gucken, welchen Rahmen gibt mir das überhaupt vor, so wie du es jetzt eben auch gesagt hast, wie können die Menschen für sich selber und damit auch noch zumindest eine kleine Wirksamkeit ins System auch aufrechterhalten. Ne? Das wären vielleicht nochmal so Punkte.
Ja, ich bin da grundsätzlich gut bei dir, Nadine. Mir sind diese Gedanken sehr vertraut und da deine Frage aber ja auch so ein Stückchen darauf abgezielt hat, ne, wo komme ich an Grenzen, würde ich das schon gerne nochmal dazustellen, weil mir wird in der Supervision bewusst, dass ich als Berater in einer absolut privilegierten Situation bin.
Mhm.
Ja? Ich erlebe eine gute Auftragslage. Ich habe es mit Menschen zu tun, die meine Arbeit schätzen in aller Regel, ja, die das Gefühl haben, ich kann sie dabei unterstützen, was mich total freut. Und gleichzeitig kriege ich Menschen mit, die gefühlt mehr an der Front sind. Ich sage jetzt mal Front, weil, naja, das ist ein kriegerischer Begriff, aber mit Front meine ich, die sind näher dran an den Geschehnissen, die sind an den Rändern der menschlichen Existenz unterwegs. Ne? Die haben es mit Familien zu tun, wo Tod und Teufel passiert, mit Kindern, die schrecklich leiden, und die kriegen das persönlich mit. Die kriegen die Not persönlich mit. Ich sitze in meiner Supervision und kriege die Erzählungen mit und darf mir dann natürlich hoffentlich gute Gedanken machen und kluge Gedanken machen, wie ich diese Menschen unterstützen kann. Aber mir wird schon auch deutlich, dass ich auf einem Stuhl sitze, der nicht deren Stuhl ist. Deren Stuhl ist, die sind viel mehr im Geschehen, die sind viel direkter betroffen. Und das macht auch ein Stück dieses Gefühl aus, ne? So, es ist so leicht, über Akzeptanz zu sprechen, aus der Distanz heraus. Kann ich auch. Manchmal gelingt mir das auch gut und dann sehe ich auch, dass es den Leuten hilft. Aber in der Situation habe ich so gedacht, ich brauche auch Demut davor, dass die Leute was ganz anderes durchmachen als ich.
Und damit ist ja, sage ich mal, diese eigene Grenze immer wieder zu erkennen, um sich auch bewusst zu machen, ja, super wertvoll. Weil sie ja das Leid, ne, der Klientinnen und Klienten, die du gerade beschrieben hast, ja auch dann wirklich anfängt ernst zu nehmen und nicht einfach in irgendein Konstrukt packt. Ne? Also, ja, finde ich sehr wertvoll.
Takeaways. Lass uns doch den Blick drauf werfen, was heute in der Sendung für dich kleine Highlights waren oder wichtige Erkenntnispunkte oder was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gern noch mit auf den Weg geben würdest.
Ja, ich finde es super, dass du mit Paradoxien und Ambivalenzen wieder um die Ecke gekommen bist. Ich würde dazu gerne so als Takeaway auch nochmal nehmen, dass wir uns tatsächlich dieser Ambivalenzen in Organisationen oder auch in der Führung immer wieder bewusst machen müssen und dass wir die auf verschiedenen Ebenen betrachten können. Das finde ich nochmal sehr wichtig. Das sind auf jeden Fall die Strukturen einer Organisation mit den unterschiedlichen Rollen und Abteilungen, Funktionsbereichen. Das sind für mich aber auch Wertesysteme, die in Organisationen gelebt werden, neu entstehen, neue Kulturen, die auch etabliert werden, bis hin auch zu Kultur von Entscheidungssystemen. Die haben wir heute jetzt gar nicht so ganz arg fokussiert, aber auch die könnte man sich nochmal gezielter angucken in diesem Zusammenhang.
Ja, ich habe auch eine Erkenntnis für mich nochmal, kann ich gut zusammenführen. Ich hatte letzte Woche ein tolles Seminar mit Führungskräften. Es ging um das Thema Umgang mit Veränderungen. Ich habe da mit denen kleine Übungen gemacht, wo sie vergangene Veränderungsprojekte reflektieren sollten und in einer Art After-Action-Review, was lief gut, was hatten wir für ein Ziel, was ist nicht so gut gelungen. Und ich habe dafür nochmal sehr plädiert, sehr leidenschaftlich plädiert dafür, dass Führung aus meiner Sicht die Aufgabe hat, beständige After-Action-Reviews eigentlich durchzuführen. Und es wird aber aus meiner Erfahrung Organisationen viel zu selten gemacht, weil die Organisationen inzwischen unter so einem hohen Druck stehen, dass sie von einem Projekt ins andere stolpern, immer auf der Suche nach einer Lösung für die Probleme, die da sind, und nach einem Projekt und nach, ne, was weiß ich, Performance, und gleichzeitig aber dieser Blick darauf, was man gemacht hat und mit welchen Auswirkungen, im Alltag total oft zu kurz kommt. Und mir ist jetzt nochmal klar geworden, dass gerade mit Blick auf Paradoxien und Ambivalenzen, die jede Intervention erzeugen muss, dieser beständige Blick zurück auch auf, was haben wir gemacht, mit welcher Zielsetzung, was ist gelaufen, ne, und diese After-Action-Reviews eigentlich zum Einmaleins von Organisationsentwicklung und auch Führung gehören. Und das ist mir heute aufgrund deiner Beschreibungen auch und dieser Formulierungen nochmal sehr deutlich geworden.
Ja, und ich fand jetzt auch wirklich nochmal die letzte Sequenz, in der du diese Situation aus der letzten Woche beschrieben hast, total hilfreich. Ich würde das auch für mich ganz persönlich so mitnehmen, nämlich zu sagen, wenn ich eine Grenze spüre, dann, obwohl ich in der Distanz bin, ne, obwohl ich nicht mitten in der Situation bin, der Organisation meines Kunden oder in der Supervision oder im Coaching, fand ich den Begriff Demut total hilfreich. Ne? Also einfach auch nochmal dieses Problem erleben oder das Leid, auch die Ohnmacht, die Klienten da schildern, auch wirklich ernst zu nehmen und es nicht sofort zu verpacken in irgendeine Weiterverarbeitung, fand ich sehr wichtig.
Schöne abschließende Worte, wie ich finde, Nadine. Deswegen möchte ich eigentlich nichts weiter dazustellen, außer dass wir hoffen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wieder ein bisschen Spaß bei uns hatten. Vielleicht, dass wir sie ein wenig neugierig machen konnten und dass sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt
Selten so gedacht.
Last but not least.
Wie wunderbar, dass wir auf ein Paradoxon gestoßen sind. Nun haben wir die Hoffnung, Fortschritte zu machen. Niels Bohr.